Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit einem Gespräch über die Rede vom Klassischen, das vor der Sendung geführt wurde mit Thorsten Falk, dem kommenden Direktor des Landesmuseums Bonn. Und zu Beginn mit dem deutsch-isländischen Schriftsteller Christoph Magnusson, der bekanntlich die jeweiligen Milieus, in denen seine Romane spielen, gut recherchiert. 2020 ist es die Welt der Kunst und der Kunstexperten. Ein Mann der Kunst heißt auch sein Buch. Tanja Lieske hat es gelesen.
Der Förderverein eines kleinen Frankfurter Museums ist unterwegs. Eine Handvoll Kunstliebhaber fährt mit dem Bus in den Rheingau, um einen Künstler zu treffen. Es ist nicht irgendein Künstler, sondern in der Welt dieses Romans eine Koryphäe. Ein Sprossling der Düsseldorfer Malergeneration nach Josef Beuys. Begabt wie Gerhard Richter, exzentrisch wie Jörg Immendorf, grantelig wie Markus Lüpertz. Ein Künstlerpatriarch alten bundesrepublikanischen Zuschnitts. Eine Kunstfigur ist er trotz all dieser Bezüge. Er heißt K.D. Pratz, lebt weltabgeschieden auf einer Burg. Besuch empfängt er selten. Der Förderverein will K.D. Pratz, sofern dieser zustimmt, einen Neubau mit Dauerausstellung widmen. Wer nimmt und wer gibt, das ist hier die Frage. Und K.D. Pratz spielt mit den Erwartungen seiner Bewunderer.
Ich bin kein Künstler. Ich habe mich immer als Handwerker begriffen, weil die Kunst am Ende ist. Die Kunst ist genauso kaputt wie die Gesellschaft. Genauso am Ende wie die EU und die Demokratie. Ist Ihnen mal aufgefallen, dass das alles gleichzeitig zum Teufel gegangen ist? Zu der Zeit, als die Leute angefangen haben, nicht mehr in die Welt zu sehen, sondern nur noch auf ihre Telefone?
Eifrige Verehrer des Künstlers treffen auf dessen gut gepflegten Verdruss an der Welt. Es geht das Gerücht, dass K.D. Pratz an einem Werkzyklus arbeite, den noch nie jemand gesehen hat. Grund genug, dem Mann zu schmeicheln, dessen jähzorniger Charakter und dessen Nimbus des Genialischen viel zum Unterhaltungswert dieses Romans beitragen. Aus der Frage, ob K.D. Pratz sein Publikum noch braucht und wenn ja, wofür, schlägt dieser Roman einige Funken. Gesellschaftliche Relevanz von Kunst, das war ein Slogan, der hoch im Kurs stand, als K.D. Pratz jung war und der, immer wieder ironisch angeschnitten, als Subtext mitläuft. Ingeborg Marx, die Mutter des jungen Erzählers Konstantin und eigentlich eine glühende Bewunderin von K.D. Pratz, wird im Laufe dieses Romans zu dessen Gegenspielerin.
Hat sie das zu ihrer Arbeit, die schlecht gemalte Deutschlandfahne, inspiriert? Warf da Ingeborg ein, die sich hinter uns gesetzt hatte.
Inspiration existiert nicht, sagte er.
Ich mag die besonders gern, sagte Ingeborg. Dieser Titel und dann eine absolut perfekt gemalte Deutschlandfahne. Als wäre auch das Perfekte nicht gut genug. Als wäre dies ein Land, in dem man es nie recht machen kann.
Mit Ingeborg Marx, deren Familienname vielleicht etwas überdeutlich auf ihre studentenbewegte Vergangenheit hindeutet, gelingt Christoph Magnusson eine Frauenfigur, die für eine ganze Generation steht. Ingeborg hat ihren Mann auf dem Weg verloren, weil der trotz sozialistischer Jugendideale doch lieber Karriere in den USA machen wollte, als sich den Niederungen der Kindererziehung und der geteilten Hausarbeit zu widmen. Wie patriarchalische Muster in der sich demokratisierenden Bundesrepublik der 70er Jahre weiterwirken, auch damit beschäftigt sich dieser Roman. Magnusson übergibt die jeweils angeschnittenen Themen an mehrere Figuren, die verschiedene Aspekte ausagieren. Das trägt bei zum heiter schillernden Charakter dieses Romans, zu seiner stets bewegten, aber selten getrübten Oberfläche. Da ist zum Beispiel der Unternehmer mittleren Alters, der zum Zeichen seiner Distinktion ein Einstecktuch in seiner Sakkotasche trägt. Er steht für den so in Verruf geratenen Typus des weißen Mannes, der noch vor kurzem seine erotischen Bedürfnisse relativ ungeniert ausleben durfte.
Die Schlüpfrigkeit des Einstecktuchs war nicht mehr so offensichtlich wie früher. Er legte nicht den Arm um sie und antwortete, aber mit ihrem Aussehen stehen ihnen doch alle Türen offen. Er legte ihr nicht einmal die Hand auf den Oberschenkel, legte nur manchmal, ganz selten und niemals für lange Zeit, den Zeigefinger auf ihren Unterarm, während er mit ihr sprach. achtete aber darauf, das auch gelegentlich bei allen anderen zu tun, Männern wie Frauen.
Konstantin Marx, der genau beobachtende Erzähler dieses Romans, ist Anfang 30 und gehört zur nachfolgenden, gendergerecht orientierten Generation. Er ist nicht ganz freiwillig vor Ort, hält auch deshalb eine sanft ironisierende Halbtotale ein. In seinem Bericht wird das Theaterhandwerk des Autors deutlich. Alle Plotpunkte sind am richtigen Ort, die Dialoge meist witzig, die großen und kleinen Spannungsbögen gut austariert. Dabei gelingen durchaus feinsinnig beobachtete Beziehungsmuster. Etwa zwischen Konstantin und Ingeborg Marx, dem erwachsenen Sohn und der Mutter an der Schwelle zum Alter. Oder in der sich aufheizenden Gruppendynamik des Fördervereins, der ja tatsächlich auf einer Art Gralssuche ist, nämlich auf der Suche nach dem Werkzyklus des K.D. Pratz. Christoph Magnusson liefert also nicht nur eine Persiflage des Kunstbetriebs, sondern auch eine offene Suchbewegung. Was kann Kunst heute und wo stehen Männer und Frauen im Dialog der Generationen und der Geschlechter?
Die Frauen waren ihrer Meinung nach früher bestimmt auch besser, sagte Ingeborg. K.D. Pratz sah sie an. Nun seien Sie doch nicht so streng, sagte das Einstecktuch. Das ist doch nicht böse gemeint, wir sind halt ein bisschen alte Schule.
Also, meinen Patienten darf ich es ja nicht sagen, aber haben Sie nicht das Gefühl, dass das alles Quatsch ist?
Die unterschwelligen Spannungen zwischen dem Künstler K.D. Pratz und Ingeborg Marx spitzen sich zu, als sie ihn und den Unternehmer bei einer anzüglichen Unterhaltung erwischt. Nun gibt Konstantin Marx seine Beobachterposition auf. Er sucht und findet eine persönliche Begegnung mit K.D. Pratz. Diese ist zentral im Roman platziert und bündelt alles, was bislang geschehen ist. Die Vergangenheit der beiden Männer stellt sich ein, der abwesende Vater für Konstantin, die nicht begründete Familie des K.D. Pratz. Sogar eine Art erotischer Anziehung zwischen dem älteren und dem jüngeren Mann wird angedeutet. Ab hier schafft es der Roman nicht mehr ganz mit der selbstgewählten, schillernden Vielfalt seiner Themen, Männer und Frauen, Familie, Kunst, Kommerz, Schritt zu halten. Es hätte mehr Zeit gebraucht, all diese Aspekte auszuerzählen. Witzig und unterhaltend bleibt Ein Mann der Kunst aber bis zuletzt.
Tanja Lieske über Christoph Magnusson, Ein Mann der Kunst, Verlag Antje Kunstmann München, 238 Seiten, 22 €. Und die im Beitrag gehörten Textzitate stammen aus dem gleichnamigen Hörbuch, gelesen von David Striesow. Und wir kommen vom Jetzt zur Klassik, genauer zur Rede über die Klassik. Mit dieser Rede beschäftigt sich nämlich ein gleichnamiger Sammelband, der gerade erschienen ist im Wallstein Verlag und herausgegeben wurde von Thorsten Falk, seit 2007 Leiter des Referats Forschung und Bildung der Klassikstiftung Weimar und ab Oktober dieses Jahres Direktor des Landesmuseums Bonn. In den vergangenen Jahren hat er sich unter anderem beschäftigt mit Johann Wolfgang von Goethe und mit Joachim Winckelmann, dessen Satz von der edlen Einfalt und der stillen Größe programmatisch war für die literarische Epoche der deutschen Klassik. Die erste Frage an Thorsten Falk ist eine zugegebenermaßen ketzerische, denn das Konzept der Klassik, mit dem wir eher die Antike oder die europäische Kunstmusik des 18. und 19. Jahrhunderts verbinden, wirkt zunächst rückwärtsgewandt und ist gleichzeitig in unserer Gegenwart omnipräsent. Warum?
Der Klassikbegriff ist in seiner 2000-jährigen Geschichte nie entschiedener kritisiert und abgelehnt worden als in den 70er und 80er Jahren. Und nach dieser entschiedenen Kritik am Begriff des Klassischen erleben wir nun diese erneute Konjunktur, die noch viel umfassender ist, als sie in vergangenen Epochen gewesen ist. Zunächst einmal der Bereich der Künste, wo wir den Begriff des Klassischen ja traditionell verorten. Dort können wir beobachten, dass immer wieder und immer entschiedener Bereiche mit dem Begriff des Klassischen in Verbindung gebracht werden, die man zunächst einmal mit dem Klassischen nicht assoziieren würde. Denken Sie an das Konzept einer klassischen Moderne. Denken Sie daran, dass wir auf dem Büchermarkt seit Jahren Produktionen sehen, die übertitelt sind Klassiker des politischen Denkens, klassische chinesische Lyrik, klassische Haikus. Der Begriff des Klassischen lässt sich jedoch auch jenseits des ästhetischen Bereichs immer häufiger antreffen. Heute werden Möbelstücke nicht selten beworben als Klassiker des Möbeldesigns. Das klassische Wohnen hat Konjunktur, aber wir kennen auch das klassische Risotto-Gericht, wir kennen die klassische Abendgarderobe, auch der klassische Sportwagen. Und das ist interessant, diese Ubiquität, diese Omnipräsenz des Klassischen nach einer Phase, in der der Klassikbegriff immer wieder totgesagt worden ist.
Dahinter würde man eine Sehnsucht vermuten. Ist es diese oft zitierte Sehnsucht in schnellen Zeiten nach dem Beständigen?
Sicherlich drückt sich in dieser Konjunktur des Klassischen eine solche Sehnsucht aus. Das Klassische geht einher mit dem Versprechen einer Geltungskontinuität. Wenn ich einem Gegenstand, einem Autor, einem Kunstwerk den Status des Klassischen zuweise, dann gebe ich damit zu erkennen, dass hier etwas vorliegt, was Bestand hat, was die Geschmackspräferenzen des Tages überdauern wird. Gerade in unseren Zeiten, in Zeiten einer kollektiven Verunsicherungen hinsichtlich verbindlicher Werte, hinsichtlich verbindlicher Orientierungen, adressiert natürlich die Rede vom Klassischen eine besondere Geltungskontinuität.
Seit wann gibt es den Begriff des Klassischen im Sinne von bevorzugt oder mustergültig und wie würden Sie dieses Klassische definieren?
Im Grunde genommen schwingt dieses normative Moment, auf das Sie hinweisen, von Beginn an mit. Das heißt, der Begriff wird im kaiserzeitlichen Rom geprägt. Zunächst bezeichnet Klassikus als Ergänzung zum Civis Classicus einen Angehörigen der höchsten Steuerklasse. Das heißt, wir begegnen diesem Begriff zunächst in einem Bereich jenseits des Künstlerischen, jenseits des Kulturellen. Und spätestens, wenn dann vom Civis Classicus abgeleitet der Scriptor Classicus eingeführt wird durch den Autor Gellius, dann sehen wir, dass es sich hier um eine Prägung handelt, die insbesondere auf das Vorbildliche, das Mustergebende zielt. Das heißt, der Scriptor Classicus ist derjenige, der in den Schulen gelesen wird, ist derjenige, dessen Literatur als mustergültig angesehen wird und dem in der literarisch-künstlerischen, pädagogischen Unterweisung deswegen auch eine besondere Vorbildfunktion zukommt.
Interessant ist, dass seit knapp 20 Jahren der Begriff einer Literatur der klassischen Moderne kursiert. Das Musil-Forum hat 2001/2002 vorgeschlagen, sich ungefähr an den Lebensdaten des Österreichers Robert Musil zu orientieren, was aus Sicht des Musil-Forums sinnvoll klingt. Was ist an der literarischen Epoche von ca. 1880 bis ca. 1930, die wird da nämlich vorgeschlagen, klassisch und warum geht diese, orientieren wir uns tatsächlich an den Lebensdaten Musils, nicht bis 1942?
Zunächst einmal scheinen wir es ja bei der Fügung der klassischen Moderne mit einer Contradictio in adjecto zu tun zu haben. Das heißt, hier wird die Moderne mit einem Adjektiv kombiniert, das dem Wesen der Moderne zu widersprechen scheint. Und dennoch hat gerade das Konzept der klassischen Moderne während der vergangenen Jahrzehnte eine ungemeine Konjunktur erfahren. Das lässt sich schon daran ablesen, dass literaturwissenschaftliche Arbeiten, die die klassische Moderne im Titel führen, unüberschaubar geworden ist. Und vor dem Hintergrund schien es uns wichtig, auch im Sammelband einen Aufsatz zu haben, der sich mit diesem Konzept der klassischen Moderne auseinandersetzt. Nun kommt der Literaturwissenschaftler Gregor Streim zu dem Ergebnis, dass die Differenzierungsgewinne, die mit diesem literaturwissenschaftlichen Konzept einhergehen, relativ gering sind. Denn dann haben wir da so unterschiedliche Autoren wie Franz Kafka und Thomas Mann, Gottfried Benn und Robert Musil, also Autoren, die wir zu den ganz Großen des frühen 20. Jahrhunderts zählen, die aber wenige Gemeinsamkeiten aufweisen, wenn wir sie einer literaturwissenschaftlichen Analyse unterziehen. Aber wenn man darüber hinaus fragt, was haben denn all die Autoren gemeinsam, dann gilt es zu berücksichtigen, mit dem Begriff der klassischen Moderne verbindet sich ja immer auch der Gedanke, dass die Autoren, die die klassische Moderne vertreten, ihre eigene Gegenwart nochmal vor dem großen Panorama der alteuropäischen und frühmodernen Kulturgeschichte reflektieren. Das heißt, das Traditionsgesättigte wird zu einem wesentlichen Kriterium um einen Autor der klassischen Moderne als solchen auch zu identifizieren. Aber letzten Endes können wir das von Autoren der 1950er und 1960er Jahre auch noch behaupten. Und auch die Literatur unserer eigenen Gegenwart kommt ohne solche alteuropäischen und frühmodernen Referenzen im Grunde genommen gar nicht aus.
Und zwar betrifft dies alle deutschsprachigen Literaturen. Gehen wir einmal kurz zu den Gefahren des Klassikbegriffs. In dem von Ihnen herausgegebenen Sammelband taucht unter anderem auch der DDR-Schriftsteller Peter Hacks auf. Man könnte jetzt noch hinzunehmen, sie werden nicht thematisiert, aber gehören auch dazu Namen wie Heiner Müller oder Hartmut Lange, ebenfalls aus der DDR, die sich der Klassik verschrieben hat, weil sich der Sozialismus als einzig legitimer Nachfahre der klassischen Antike verstanden hat. Man kennt möglicherweise von Hacks Senecas Tod, von Heiner Müller Sophokles Ödipus, Hartmut Lange hat sich mit dem Herakles-Mythos beschäftigt, mit Shakespeare, Ovid und dergleichen. Kann man sagen, dass der Blick zurück auch vortrefflich geeignet ist, um problematische Herrschaftsverhältnisse zu festigen?
Diese Beobachtung macht man im Kontext der Klassikdiskussion immer wieder. Klassik ist mitunter auch ein Kampfbegriff gewesen. Klassik ist mitunter auch ein Konzept gewesen, um Neues abzuwehren und im Dienste bestehender Verhältnisse Altes zu kanonisieren. Gleichwohl muss man sich vor Augen führen, dass das Klassische ein hochversatiler Begriff immer gewesen und immer geblieben ist. Das heißt, auch wenn wir das künstlerische Gelände verlassen und ins Weltanschauliche hinüberwechseln, dann stellen wir fest, dass die Berufung auf Klassisches sowohl im Diskursfeld der Progressiven als auch im Aktionsbereich der Konservativen zum Einsatz gekommen ist. Und in dem Zusammenhang ist natürlich Peter Hacks ein besonders interessantes Beispiel, weil er sich zum Stichwortgeber und auch zum Sprachrohr einer sozialistischen Klassik gemacht hat. Zunächst einmal fragt man sich ja, wie geht das zusammen? Der Sozialismus mit seiner zukunftsutopischen Euphorie und auf der anderen Seite dann das Klassische als ein zunächst mal traditionsorientiertes Unternehmen. Aber für Hacks wird das Klassische gerade interessant, weil es in Fortschreibung schillerscher Ideen ein utopisches Versprechen formuliert und zum Sinnbild einer noch nicht umgesetzten, aber anzustrebenden Emanzipation steht. Das heißt, wenn wir auf Peter Hacks und seiner Konzeption einer sozialistischen Klassik schauen, dann stellen wir fest, dass bei ihm das Klassische etwas Utopisches wird, ein Zukunftsentwurf. Und dieser Zukunftsentwurf hat dann natürlich, wie zu erwarten, auch eine politische Seite. Das heißt, Peter Hacks geht zunächst einmal davon aus, dass es nur in bestimmten gesellschaftlichen Konstellationen überhaupt so etwas wie Klassik geben kann. Er geht davon aus, dass ein klassisches Kunstwerk nur dort entstehen kann, wo gesellschaftliche Antagonismen in den Hintergrund treten und nicht mehr Diskurs und Ökonomie bestimmend das Zusammenleben und die kulturelle Öffentlichkeit dominieren. In der Vergangenheit wird er aber nur hier und dort fündig und sagt dann, im Grunde genommen ist das, was unter gesellschaftlichen Gesichtspunkten ein klassisches Kunstwerk erst ermöglicht, lediglich im Sozialismus dann auch realisiert. Denn der Sozialismus führt zu einem Abbau gesellschaftlicher Antagonismen, führt zu einer Überwindung von gesellschaftlich motivierten Klassenkämpfen. Und insofern ist das Klassische für ihn immer Vorgriff auf eine erst noch zu realisierende klassenlose Gesellschaft.
Das sagt Thorsten Falk, mit dem ich vor der Sendung gesprochen habe, anlässlich seines gerade im Wallstein Verlag erschienenen Sammelbandes »Die Rede vom Klassischen«, Transformationen und Kontinuitäten im 20. Jahrhundert, 375 Seiten, 68 Euro. Mehr Literatur gibt es an dieser Stelle morgen wieder ab 16.10 Uhr mit meiner Kollegin Miriam C. und mit Hans-Christoph Buch »Robinsons Rückkehr«. Auch hier ist das Klassische bereits wieder hörbar. Es ist geschrieben worden, jedoch nicht im Sozialismus, sondern im Kapitalismus. Und nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell. Darin unter anderem: Können Monde Monde haben? Eine Kinderfrage bringt Astrophysiker in Erklärungsnöte. Die Moderation hat dann Uli Blumenthal, und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.